Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich denke, wir können euch schon frohe Ostern wünschen.
Fast frohe Ostern. Also wenn ihr uns direkt auf RTL Plus hört, dann ist es jetzt soweit. Und wenn ihr uns eine Woche später dann auf allen Plattformen hört, dann müssten alle Eier gefunden sein. Rund um Ostern, und natürlich machen wir da nicht frei. Auch da bekommt ihr eine neue Podcast-Folge von uns.
Ja, und wenn jetzt schon Ostern ist, ist auch unser Buch schon erschienen. Also wer noch kein Exemplar hat und vielleicht noch ein Ostergeschenk sucht oder vergessen hat, der ist herzlich eingeladen, dieses Buch zu kaufen. Ich glaube, es ist spannend, sind viele Fälle, die wir noch nicht besprochen haben. Scheut euch nicht, in die Buchhandlung eures Vertrauens zu gehen oder wo auch immer ihr Bücher bestellt.
Also nicht warten, bis es ausverkauft ist, sondern schlag zu. So, an dieser Stelle zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer gerne eine Hörernachricht für euch heute auch. Und das ist heute eine, die uns ganz besonders freut. Die kommt nämlich von ziemlich hoher Stelle. Wir haben eine Mail bekommen von Dr. Claudia Brüning, die im Vorstand der Apothekerkammer Westfalen-Lippe ist.
Ja, sie schreibt uns: mit Begeisterung habe ich jede Folge ihres großartigen Podcasts gehört. Ja, und Frau Brüning schreibt weiter: was mein Herz als Vorstandsmitglied der Apothekerkammer Westfalen-Lippe noch höher schlagen ließ, war die Nennung der Postkarten mit den WEWI-Regeln. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab diese Postkarten mit Wechselwirkungssprüchen.
Ach, jetzt weiß ich es auch. Das waren diese schönen bunten Postkarten aus der Apotheke, die du uns mal mitgebracht hast.
Das war eine sehr interessante Kampagne. Und Frau Brüning schreibt: nachdem unsere Folge veröffentlicht worden ist, ist die Nachfrage nach diesen Postkarten gerade in der Geschäftsstelle in Münster erheblich angestiegen.
Super.
Und auch Apotheken aus anderen Kammerbezirken haben um Zusendung gebeten. Dafür herzlichen Dank.
Ja, und sie bedankt sich auch dafür, dass wir überhaupt über auch Pharmazeuten berichten, weil sie sagt, wir kommen manchmal doch ein bisschen zu kurz. Also so übersetze ich jetzt ihre Mail einfach mal. Und sie sagt zum Beispiel, anderen Podcasts, die sich sogar auf wissenschaftliche Expertise berufen, werden zu Arzneimittel- oder Nahrungsergänzungsmittelfragen grundsätzlich Ärzte hinzugezogen. Obwohl die Arzneimittelwissenschaft ja gar nicht ihr Gebiet ist. Also dass die Pharmazeuten oder Apotheker die eigentlichen Fachleute für Arzneimittel sind, deren Entwicklung und Prüfung und Nebenwirkung und Wirkung, und dass sie einfach korrekt angewendet werden, das wird halt meistens übersehen, dass das in den Händen der Apotheker ist. Jetzt nicht mehr, weil jetzt haben wir es nochmal ganz deutlich erwähnt. Ja, vielen Dank für diese Mail und auch von so hoher Stelle. Da freuen wir uns riesig drüber. Peter, jetzt wollen wir mal zu unserem heutigen Fall kommen. Und da geht's um die Baustelle Knie bzw. Knieersatz. Die Kniegelenk-OP ist auch eine der häufigsten Operationen in Deutschland, besonders im Alter. Vielleicht kennt ihr das, da knackt es und knirscht es. Und da schmerzt so ein Knie auch schon mal häufiger. Und mit Alter ist jetzt nicht 80, 70 oder 60 gemeint. Viele Knie-OPs sind ab einem Alter von 55 etwa angesetzt. Also dann bin ich bald soweit und tu eigentlich jetzt schon reif. Also ich spüre nichts. Was machen deine Knie?
Also ich habe sehr stabile Knie. Ich tue aber auch viel für die Muskulatur um die Knie, weil das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Wenn man da eine gute Muskulatur hat, kann man die Knie auch bis ins hohe Alter schützen.
Also ich liege viel, da tun die Knie auch nicht weh. So kann man es auch machen. So, wir kommen zu Svenja. Bei Svenja geht das 13 Tage vor ihrem 55. Geburtstag los. Sie hat schon lange Probleme, besonders das rechte Knie bereitet ihr ganz fiese Schmerzen manchmal. Das geht auch gern schon mal morgens los, wenn sie aus dem Bett aufstehen will. Und mittlerweile hat sie sich beim Gehen schon so eine Schonhaltung angewöhnt. Und belastet vielmehr das linke Bein. Zu Hause in gewohnter Umgebung ist ihr das weitestgehend egal, wenn sie sich so humpelnd und auch schlurfend durchs Haus bewegt. Und auch die kleinen scherzhaften Spitzen, die ihr Mann Achim ihr manchmal so zuwirft, sie würde ja gehen wie seine Oma, stören sie eigentlich recht wenig. Im sozialen Umfeld sieht die Sache schon etwas anders aus. Wenn sie unterwegs ist, zum Einkaufen zum Beispiel, oder auch nur im Garten arbeitet, dann versucht sie immer so normal wie möglich zu gehen, auch wenn das sehr schmerzhaft ist. Also Schwäche zeigen ist da irgendwie nicht ihr Ding. Beim Einkaufen im Supermarkt ist Svenja froh, sich am Einkaufswagen festhalten zu können. Und manchmal beneidet sie sogar die älteren Herrschaften, die sich auf ihren Rollator stützen können. Knapp 2 Wochen vor ihrem Geburtstag, wie gesagt, gewinnt die Arthrose in ihrem rechten Knie endgültig die Oberhand. Schmerzen treiben sie zu ihrer langjährigen Hausärztin, die auch schon eine Weile prophezeit hat, dass man da mal langsam was machen müsse. Und da kommt laut ihrer Ärztin auch nur noch die ganz große Nummer in Betracht. Eine Knieendoprothese, kurz die TEP. Peter, was heißt jetzt die ganz große Nummer? Also was wäre denn die kleine Nummer?
Ja, es gibt, das kann man so sagen, zwei grobe Arten von Prothesen. Also es gibt als kleine Nummer, hast du es bezeichnet, die Knieteilprothese. Die ersetzt beispielsweise bei kleineren Knorpelschäden einen Teil des Kniegelenks. Aber bei Sven, da ist das Kniegelenk ja durch die Arthrose, also durch den Verschleiß, so stark geschädigt, dass jetzt ein künstliches Gelenk implantiert werden muss. Also die Kniegelenke sind enormen Belastungen durch das Körpergewicht ausgesetzt. Gerade wenn man übergewichtig ist, umso mehr. Können aber auch durch Verletzungen oder Entzündungen geschädigt werden und sind dann auch anfällig für Arthrose, sprich Verschleiß. Und nichts anderes bedeutet die Kniearthrose.
Die gute Nachricht dabei, wer sein neues Kniegelenk mit 60 oder mit 70 bekommt, der hat auch gute Chancen, es bis ans Ende seines Lebens behalten zu können. Also nach 20 Jahren, jetzt mal ein paar Zahlen, sind 90% aller Knieprothesen noch intakt. Nach 25 Jahren immer noch 73%. Jetzt ist es natürlich so, dass sich niemand ein künstliches Kniegelenk wünscht und dass natürlich auch keiner scharf auf Arthrose ist. Verhindern kann man die nicht, aber zumindest ein wenig gegensteuern. Und die meisten Ratschläge, die könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Deshalb nur einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, Peter. Es gibt die 10 goldenen Regeln der Knieschule.
Du sollst dich bewegen, eine Binsenweisheit, aber ungeheuer wichtig. Verringere dein Körpergewicht. Unsere Beine haben viel zu schleppen und je weniger sie zu schleppen haben, umso mehr werden die Gelenke entlastet. Das ist doch das Stichwort, entlaste dein Kniegelenk. Wie geht das? Indem du bei Beschwerden in einem Knie nicht ausweichend auf das andere Knie dich stützt oder dieses belastest. Und in den Fällen kann man nur eine Entlastung schaffen, wenn man Gehstützen verwendet. Am besten zwei und dann schafft man für das ledierte Knie eine Entlastung. Die Regel 4 ist, trage keine schweren Lasten. Regel 5, vermeide längeres Stehen und Gehen. Ja, für die Frauen unter uns, trage Schuhe mit flachen Absätzen.
Ja, du, da ist aber mal gut, dass die Mädels heute eher Sneaker als Stöckelschuhe tragen.
Das ist richtig. Schön, dass sich da so ein Wandel eingestellt hat. Gehe auf weichen Sohlen, so überschreibt sich die Regel 7.
Oder holt euch extra auf eure Füße angefertigte Einlagen. Also wer das einmal gemacht hat, der weiß, wie es sich anfühlt, wie auf Wölkchen zu gehen. Kann ich nur raten.
Regel 8, vermeide starke Kniebeugung. Bei Kniebeugen nicht tiefer als 90 Grad zwischen Ober- und Unterschenkel gehen. Das ist so eine goldene Regel. Und wir sind schon bei der vorletzten Regel. Auch eine Binsenweisheit, aber sehr, sehr wichtig. Treibe kniefreundliche Sportarten. Da sind Schwimmen und Radfahren natürlich an erster Stelle zu benennen.
Ja, sowas wie Tennis spielen eher nicht. Das kann ich euch sagen. Da haben sich schon einige meiner Tennismädels die Knie wirklich auf dem Platz zerschrotet. Weil man halt so schnell auch bremsen muss, um an den Ball zu kommen. Das ist nicht besonders kniefreundlich.
Genau, und wir schließen mit der Regel 10 und die hatten wir am Eingang schon. Trainiere täglich deine Beinmuskeln und dann hat man weniger Malesse mit den Knien.
10 wunderschöne Knieregeln. Wie gesagt, viele davon habt ihr euch bestimmt schon selbst gedacht. Jetzt muss es nur noch mit der Umsetzung klappen. Die Krankenkassen wären sicherlich begeistert, denn in einer DAK-Studie aus dem Jahr 2023 heißt es, dass jede 10. Operation, also jeder 10. Kniegelenkersatz, vermeidbar wäre, wenn diese präventive Versorgung etwas besser wäre. So, schreiben wir uns alle hinter die Ohren. Jetzt aber zurück zu Svenja. Sie wird wie geplant operiert, die Knieendoprothese eingesetzt. Anschließend bleibt sie noch 10 Tage im Krankenhaus, bevor es für 4 Wochen in die Reha geht. Von den Behandlungen in der Reha verspricht sich Svenja viel, denn die Tage nach dem Eingriff im Krankenhaus waren schlimm für sie. Die eingebrachte Prothese macht erhebliche Probleme. Sie kann das rechte Knie nicht über 85 Grad beugen. Sie sieht sich an einem Spiegel vorbeigehen und erschrickt auch. Ihr Gang sieht weder flüssig noch gesund aus. Und das Ganze wird von erheblichen Schmerzen begleitet. Sie sind ihr täglicher Begleiter. Schmerzmittel helfen nur zeitweise und auch nur gelegentlich. Daran verbessert sich aber auch in den 4 Wochen Reha leider nur wenig. Die Familie, die regelmäßig zu Besuch kommt, schwärmt von dem idyllisch gelegenen Kurort. Den kann Svenja zu keinem Zeitpunkt ihres Aufenthalts genießen. Sie sucht deshalb nach Abschluss der Reha-Maßnahme wieder die Klinik auf, in der sie operiert wurde. Und zwar diesmal in der Notfallambulanz. Und da liegt uns der Ambulanzbrief vor.
Ja, und in dem wird ein Streck- und Beugedefizit beschrieben mit anhaltendem Wadenschmerz nach der durchgeführten Kniegelenksoperation. Im Anschluss wird eine Röntgenkontrolle durchgeführt und dokumentiert. Und die bringt den Grund für Svenjas Schmerzen ans Licht, nämlich das eingebrachte Kniegelenk hat eine Fehlrotation.
Die lässt sich beheben und deshalb wird eine Korrekturoperation angesetzt, die wenige Tage später erfolgen soll. Zu dem Eingriff kommt es aber erstmal nicht, denn Svenja hat das Vertrauen in das Klinikpersonal verloren und möchte sich unbedingt in einem anderen Krankenhaus operieren lassen. Auf Empfehlung von Freunden und Nachbarn lässt sich Svenja einige, ja, sehr schmerzhafte Tage später in dem Krankenhaus ihrer Wahl erneut operieren. Und auch hier gibt es einen ärztlichen Bericht.
Es zeigt sich eine Fehllage des Inlays mit klinisch nachvollziehbarer Blockade.
Das muss man aber auch erstmal verstehen.
Also wenn ein Inlay, also ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wird, dann muss das in entsprechenden Winkeln eingesetzt werden.
Macht Sinn.
Da gibt es Vorgaben von den Herstellern, das ist auch unterschiedlich. Von Hersteller zu Hersteller gibt es so eine unterschiedliche Range, welche Winkel zu beachten sind. Man spricht in dem einen Bereich beispielsweise von Inklination, ist auch bei der Hüfte so. Und da muss man genau darauf achten, dass das passend ist. Und wenn man das nicht beachtet, dann kann es dazu kommen, dass es, ich sag's mal laienhaft, schief eingesetzt wird und dann gibt es entsprechend diese Blockaden. Und das war bei Svenja auch so. Und sie musste daher nochmal operiert werden und diese Revisionsoperation verlief glücklicherweise erfolgreich und nach haben sich ihre Beschwerden dann auch verbessert und die Kniebeweglichkeit ist auch deutlich besser geworden. Verbessert hat sich zudem ihr Gangbild, über das sie damals noch, Tanina hat es erläutert, sehr erschrocken war, als sie sich im Spiegel gesehen hat. Das ist auch deutlich besser geworden. Noch nicht perfekt, braucht noch sicherlich einige Tage des Trainings und der Übung, aber von Tag zu Tag wird es doch besser.
Soweit die medizinische Geschichte von Svenja, aus der auch eine juristische geworden ist, sonst würden wir hier ja gar nicht sitzen. Das ist vielleicht kein spektakulärer Fall, aber dafür einer, der ja jeden Tag genau so bei Operationen passieren kann. Die Frage ist, wie immer in unserem Podcast, ist hier ein ärztlicher Fehler passiert? Und um das herauszufinden, macht es Sinn, denke ich, nochmal so ein kleines Stück zurückzuspulen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Svenjas Knie-OP in dem ersten Krankenhaus geplant wird. Peter, da machst du dem Arzt schon einen Vorwurf, der Svenja den Eingriff erklärt hat.
Ja, also der Vorwurf, der erhoben worden ist, ist der, dass keine ausreichende Aufklärung stattgefunden hat, aufgrund des Umstandes, dass kein Aufklärungsformular vorhanden ist. Wir hatten die Thematik Aufklärung ja schon des Öfteren. Viele denken, wenn ich da etwas unterschrieben habe, dann habe ich mich aller Rechte begeben. Dem ist natürlich nicht so. Das Aufklärungsformular, so sagt die Rechtsprechung, ist nur ein Indiz für eine durchgeführte Aufklärung. Es ersetzt keinesfalls die mündliche Aufklärung durch den operierenden Arzt oder durch eine Person, auf die das Aufklärungsgespräch delegiert werden durfte. Also man kann nicht hingehen und beispielsweise dem Pförtner oder einem Krankenpfleger, einer Krankenschwester das auftragen, den Patienten aufzuklären. Allein, dass ein Formular vorhanden ist, das man unterzeichnet hat, vielleicht gar nicht durchgelesen hat, führt das nicht dazu, dass eine Aufklärungsrüge der Erfolg versagt wird. Aber auch andersrum, wenn ein Aufklärungsformular nicht vorhanden ist, heißt das nicht, dass der Arzt nicht die Möglichkeit hat, zu beweisen, dass er doch aufgeklärt hat. Dann wird der Arzt als Zeuge benannt von der Arztseite und dann gerichtlich vernommen. Und wenn er dann plausibel erklären kann, dass er aufgeklärt hat und das Gericht ihm auch glaubt, dann ist es ohne Schaden, dass kein Aufklärungsformular mehr vorhanden ist.
Also jetzt gibt es einmal dieses schriftliche Formular nicht und Svenja, die schwört ja zudem Stein und Bein und in ihrem Fall auch noch das Knie obendrauf, dass sie nicht darüber aufgeklärt worden ist, dass es zu Komplikationen kommen kann, die dann ja auch eingetreten sind.
Ja, sie sagt, wäre sie insoweit aufgeklärt worden, so hätte sie mit Sicherheit eine weitere ärztliche Meinung eingeholt. Und ich denke, das ist eine Einlassung, die wir sehr häufig hören und die auch nachvollziehbar und verständlich ist. Oftmals wird ja eine Zweitmeinung eingeholt, auch zu Recht. Das empfehlen ja auch manchmal Ärzte, holen sich noch eine weitere Meinung ein, die meine belegt. Oder man orientiert sich in eine Spezialklinik, die vielleicht diese Operation deutlich häufiger ausführt. Und das ist der Entscheidungskonflikt in dieser Situation, in der man sich dann befindet. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man den an sich darstellen muss und das erstmal ausreichend ist.
Also, dann halten wir das fest. In der Aufklärung habt ihr ein Versäumnis festgestellt. Aber auch in der Behandlung, an welcher Stelle denn da?
Ja, und zwar fällt in dem ursprünglichen OP-Bericht auf, das fällt uns erst später auf, dass die Röntgenkontrolle als sogenannte Bildwandlerkontrolle erst dann durchgeführt worden ist von den operierenden Ärzten, als die Prothese schon fest einzementiert und ausgehärtet war.
Macht man das sonst, wenn das gerade eingesetzt ist und während der OP, da macht man erstmal schon mal so eine Kontrollaufnahme,
Röntgenaufnahme? Genau, weil wenn es zementiert ist, ist nicht mehr viel zu bewegen, sondern das macht man vorher und dann kann man sie noch richtig positionieren, wenn sie die richtige Position noch nicht eingenommen hatte. Mhm. Und hier steht aber im Operationsbericht dann weiter, dass die Bildwandlerkontrolle eine regelrechte Prothesenlage ergeben habe. Und das kann ja, wie sich später dann herausgestellt hat, nicht gestimmt haben, weil es wurde ja später festgestellt, dass die Prothese falsch gelegen hat. Und sie konnte sich nicht verändert haben, weil ja war fest zementiert. Mhm. Da konnte sie nicht mehr ihre Position verändern.
Da ist die Sachlage ja jetzt eigentlich glasklar.
Ja, die war in dem Fall auch wirklich mal klar, weil das beschuldigte Krankenhaus ja selbst, und zwar dort die radiologische Abteilung, diese Fehllage festgestellt hat. Und quasi damit gesagt hat, die Kollegen, die die eingesetzt haben, haben das in dem Fall nicht richtig gemacht. Und daher war auch der Haftpflichtversicherer des Krankenhauses sehr schnell bemüht, eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen und bat darum, dass wir die Schadensersatzansprüche natürlich wie immer unverbindlich, eigentlich haben wir ja nichts falsch gemacht, aber beziffert trotzdem mal, dass wir die im Einzelnen darlegen. Das haben wir dann auch gemacht. Mit der Summe, die wir uns vorgestellt haben, war, und das ist auch mit der Formulierung naturgemäß richtig beschrieben, die Gegenseite nicht einverstanden. Da gingen die Vorstellungen doch wie eigentlich immer deutlich auseinander. Wir haben hin und her geschrieben und haben uns irgendwann weitestgehend in der Mitte verständigt und es ist zu einer außergerichtlichen Zahlung von 20.000 Euro gekommen als Schadensersatz. Dabei muss man im Auge haben, dass die Revisionsoperation ja dazu geführt hat, dass das Inlay wieder richtig positioniert worden ist und dann die Beschwerden doch deutlich nachgelassen haben, das Gangbild sich verbessert hat und da kein wirklicher Dauerschaden vorgelegen hat.
Genau das nämlich. Deswegen, mich wundert die Summe quasi schon so ein bisschen. Also ich finde das jetzt recht viel, 20.000. Wir haben auch schon mal deutlich niedrigere Summen gehabt. Ich weiß ja mittlerweile, oder alle unsere Hörer wissen das mittlerweile, es kommt auf die Dauer der Leidenszeit an oder ob ein Schaden bleibt. Aber hier ist er ja behoben worden. Ich hätte gedacht, dass es geringer ausgefallen wäre.
Ja, aber es war doch ein langer Leidensweg. Und auch nach der Revisionsoperation ist ja noch etliche Zeit vergangen, bis sich das alles gesundheitlich gebessert hat. Und darum war der Betrag, denke ich, durchaus angemessen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Haftpflichtversicherung jetzt nicht ins gerichtliche Verfahren gehen wollte und darum vielleicht eine etwas höhere Bereitschaft bestanden hat, einen doch aus deren Sicht höheren Betrag zuzusprechen. Das spielt ja auch immer mit rein. Die wollten einfach die Akte schließen, in den Keller bringen und nichts mehr davon hören. Und darum haben sie vielleicht ein bisschen mehr gezahlt als in anderen Fällen üblich. Aber wir sind auch mit einer hohen Forderung herangegangen und wir haben klargemacht, dass wenn die nicht akzeptiert wird, natürlich hatten wir im Hinterkopf, dass wir auch Abstriche machen müssen, aber wir haben klargemacht, dass wir dann auch einen Prozess nicht scheuen und daher haben wir uns auf diesen Betrag dann auch verständigt.
Jetzt hast du gesagt, es ging noch hin und her und hast du im Kopf, wie lange die ganze Geschichte gedauert hat? Wie lange musste Svenja auf ihre 20.000 Euro warten?
Ja, das dauert allgemein gesprochen auch in dem Fall schon oftmals mindestens einige Wochen, wenn nicht Monate. Das hängt immer davon ab. Also wenn man anwaltlich vertreten ist als Arzt, dann muss der Arztanwalt Rücksprache halten mit dem Versicherer. Wenn es sich um kleinere Schadensersatzbeträge handelt, kann das auch der Sachbearbeiter der Versicherung entscheiden. Wenn es dann ein bisschen mehr ist, dann muss vielleicht der Abteilungsleiter hinzugezogen werden. Dann gibt es eine Großschadenabteilung von Versicherern. Da sind dann nochmal höhere Schadensersatzansprüche zu bescheiden. Und in den ganz großen Fällen, wo es um Hunderttausende oder um siebenstellige Beträge geht, dann wird sogar der Vorstand eingeschaltet. Und das dauert natürlich. Und dann zieht sich das schon mal über einen längeren Zeitraum. Das kann auch mal über ein Jahr gehen oder zwei, bis man dann wirklich zusammengekommen ist. Hängt auch davon ab, ob vielleicht noch ein Rückversicherer hinten dran ist.
Ach Gott, ja.
Oder bei, sagen wir mal, städtischen Krankenhäusern erfolgt die Korrespondenz immer mit dem Rechtsamt der Stadt. Und die müssen dann wiederum Rücksprache halten mit dem kommunalen Schadenausgleich, KSA abgekürzt. Und der hat möglicherweise nochmal einen Rückversicherer. Also es ist ein ganz langer Entscheidungsprozess. Und je höher die Schadensersatzsumme ist, die quasi abgenickt werden muss vom Sachbearbeiter der Versicherer, umso mehr muss er die anderen Entscheidungsträger mit einbeziehen. Und dann dauert es entsprechend länger.
Für mich wäre das nichts. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
Ja, aber das erfordert weniger Geduld, als wenn man sagt, nein, ich gehe jetzt in gerichtliches Verfahren. Man muss sich nämlich klar machen, wenn ein Prozess durch die Instanzen geht und die Frage kommt ja immer wieder, wie lange kann es denn dauern, dann kann es schon Jahre dauern und mitunter Jahrzehnte, je nachdem, wie komplex der Fall ist, wie hoch die Forderung ist, die man stellt. Daher muss man immer Geduld relativieren. Manchmal sind wenige Monate nicht so ein hoher Anspruch an die aufzubringende Geduld als ein Prozess, der durch ein, zwei oder drei Instanzen geht.
Wenn wir jetzt Hörer oder Hörerinnen haben, die sagen, Moment mal, mich haben sie doch auch am Knie operiert und auch nicht nur einmal, sondern noch ein zweites Mal, da passte ja auch was nicht, dem bin ich ja gar nicht juristisch hinterhergegangen. Hast du da noch einen Ratschlag?
Ja, man muss immer schauen, wie lange liegt das zurück? Ist Verjährung vielleicht ein limitierender Faktor? Sind die Ansprüche schon verjährt? Wenn es noch nicht zu lange zurückliegt oder man erst jetzt innerhalb der letzten Zeit, den letzten zwei, drei Jahren Kenntnis erlangt hat von Schaden und Schädiger, wie das Gesetz es formuliert, dann kann man sicherlich das einmal überprüfen lassen und schauen, kann ich da noch erfolgreich Ansprüche geltend machen?
Und dafür gibt es dann Anwälte für Patienten wie Peter Gellner. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir, Peter. Bis denn.
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.